als Eltern, da muss man lernen, Dinge loszulassen. Das wurde mir so schlagartig bewusst, und zwar vorgestern. Da hatte nämlich unser Sohn Einschulung aufs Gymnasium. Also Hendrik geht jetzt auf die weiterführende Schule, ein neuer Lebensabschnitt. Und da habe ich so gemerkt, ja, wir können unseren Sohn nicht ewig festhalten. Er ist nicht mehr das kleine Baby, was wir im Arm hatten und was wir füttern mussten und alles haben wir selbst geregelt, sondern er geht jetzt immer mehr seinen eigenen Weg, trifft seine Entscheidungen. Es gibt Situationen, wo wir nicht dabei sind, wo wir auch nicht dabei sein sollen. Wir waren schon so ein bisschen nervig da auf der Einschulung, da hieß es immer, Papa, du bist so peinlich und so. Also es geht los. Als Eltern muss man lernen, Dinge dann auch abzugeben. Aber nicht nur als Eltern, also es wird jetzt hier kein Elternseminar, sondern das ist eine Lebenskompetenz, die jeder braucht. Ganz egal, ob du Kinder hast, ob deine Kinder schon erwachsen sind und das nicht mehr Thema ist. Diese Fähigkeit, Dinge auch abzugeben und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt da nicht mehr, ich kann es nicht ändern, ich gebe es an Gott ab. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn wir das nicht tun, dann tut uns das selbst nicht gut. Wir geraten dann unter Stress, weil wir uns etwas aufbürden, was wir gar nicht lösen können. Die Sachen, die wir lösen können, die lösen wir ja. Aber es geht ja um die Sachen, wo wir nicht weiterkommen. Und wenn wir da immer versuchen, das zu regeln, dann setzen wir uns enorm unter Druck und das tut uns überhaupt nicht gut. Es tut auch nicht unserem Gegenüber gut, denn die empfinden das nicht als Fürsorge, in den allermeisten Fällen zumindest nicht, auch wenn es gut gemeint ist, aber sie empfinden es dann als Kontrolle oder als Druck und das tut denen nicht gut. Es tut auch nicht der Situation gut. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wenn wir mit Zwang und mit Sorgen an etwas rangehen, dass wir die Sachen verkomplizieren. Schlimmer machen, als sie sind, irgendwelche Lösungen blockieren. Es ist sehr hilfreich, einfach mal abzugeben und zu schauen, wie Gott denn die Sache regeln wird und auch ein bisschen Platz zu lassen, dass sich die Situation mal so entfalten kann, wie es gerade angebracht ist oder wie Gott es regeln möchte, auf seine Weise. Also das ist eine Lebenskompetenz. Es ist eine Lebenskompetenz. Ja, wir machen mal die Tür zu. Okay. Ja, aber das ist doch was Schönes, ne? Ich meine, wenn wir keine Kinder hätten, keine jungen Familien, dann wäre es zwar ruhig, aber auch nicht toll. Oder nicht toll. So ist es toll mit den jungen Familien. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Kompetenz, Dinge abzugeben. Und wir wollen uns heute einen Menschen anschauen, der das konnte. Der konnte Dinge abgeben und zwar so gut, dass selbst Jesus davon beeindruckt war. Und das soll ja schon was heißen. Wir finden seine Geschichte in Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Unser heutiger Predigttext, Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Da lesen wir, als Jesus in Kapernaum eintraf, da kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Kleiner Einschub zur Erklärung, also es ist nicht, dass der Hauptmann irgendwie nicht will, dass Jesus kommt oder nicht aufgeräumt hat oder so, sondern das liegt an den religiösen Geboten der Juden. Die durften nicht in das Haus eines Heiden, eines römischen Hauptmanns zum Beispiel. Und der Hauptmann weiß das und kommt Jesus entgegen und sagt, also du musst hier nicht deine religiösen Gebräuche verletzen, du musst nicht kommen, sprich einfach nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Weiter in Vers 9, da sagt er, also der Hauptmann, auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, da wunderte er sich. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren: Eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Vers 13, dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: Geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Gib das an Gott ab, was du nicht ändern kannst. So könnte man den Glauben des Hauptmannes zusammenfassen. Das ist der Kern. Gib das an Gott ab, was du nicht ändern kannst. Dieser Hauptmann war ein Soldat durch und durch. Er dachte militärisch. Sein Horizont war die römische Armee. Und die römische Armee war ein Meisterwerk der Organisation. Durch die römische Armee beherrschte der Kaiser in Rom sein Weltreich. Und da war alles ganz genau getimt und alles ganz, brauchst du noch nicht anmachen. Alles ganz genau getimt und festgelegt. Jeder hatte seine Aufgabe da in der römischen Armee. Also der Kaiser gab die große Richtlinie vor und sagte: Wir wollen Germanien erobern. Das nahmen die Hauptleute auf und dann organisierten sie einen Feldzug. Und sie informierten die einzelnen Befehlshaber der Truppen. Boten überbrachten dann die Befehle. Und die Befehlshaber der Truppen organisierten kleinere Details und gaben dann wieder Informationen weiter an irgendwelche unteren Heerführer. War ja alles gegliedert in, ich weiß es jetzt nicht, Divisionen, Truppen, Kohorten und so. Ich kenne das nur aus Asterix und Obelix. Aber so, da gibt es ja diese Unterteilung. Also alles perfekt organisiert. Und das waren nicht so Stümper wie in dem Comic da, sondern das war ein Meisterwerk der Organisation. Und der Hauptmann, der lebt in diesem Denken. Und er überträgt das jetzt auf seine Situation und sagt: Jesus, du bist quasi der Oberbefehlshaber. Und ich habe hier einen Fall, ein Problem, das kann ich nicht lösen. Da bin ich als einfacher Soldat einfach nicht in der Lage dazu, das zu machen. Aber ich weiß, dass du das kannst und deswegen übermittle ich dir meine Bitte und du entscheidest dann, was du damit machst. Also dahinter steht so der Kerngedanke: Jeder hat seine eigene Verantwortung. Da ist Gott. Er ist der Hauptverantwortliche. Er leitet alles. Er leitet die Weltgeschichte, er leitet mein Leben. Und er ist ein guter Gott. Er leitet unser Leben zu einem guten Ziel. Heißt nicht, dass wir immer zu jeder Wegstrecke kapieren, wo wir gerade sind und was das gerade soll. Ganz im Gegenteil, wir haben häufig Fragezeichen und denken: Ey, wenn du so gut bist, warum hast du mich nicht anders geführt? Aber wir sollten darauf vertrauen, dass er den richtigen Weg für uns hat. Das ist seine Aufgabe, den Überblick zu haben und uns zu leiten. Und unsere Aufgabe ist diesbezüglich nur, ihm zu vertrauen. Zu sagen: Da kann ich mich nicht einmischen, weil ich darüber gar nichts weiß. Ich vertraue dir, dass du mich leitest. Dann sind da unsere Mitmenschen. Auch unsere Mitmenschen treffen ihre Entscheidung. Und da haben wir erstmal nicht reinzureden, sondern die sind selber für ihr Leben verantwortlich. Manchmal treffen sie gute Entscheidungen, die uns weiterhelfen. Manchmal sind sie auch schwierig und anstrengend und legen uns Steine in den Weg. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, für sie diese Entscheidung zu treffen. Sondern gegenüber unseren Mitmenschen und den Entscheidungen, die sie treffen, da brauchen wir Akzeptanz. Es fällt uns schwierig, weil wir haben also manchmal so in uns, wir wollen den anderen verändern. Die Ehemänner wollen ihre Ehefrauen verändern. Die Ehefrauen wollen ihre Ehemänner verändern. Wir wollen vielleicht unseren, ja, alle schmunzeln sich gegenseitig an, ja. Wir wollen unsere Arbeitskollegen verändern. Wir wollen unsere Kinder genauso haben, wie wir uns das vorstellen und wollen sie verändern, wenn sie mal ein bisschen von dem abweichen, wie wir uns das vorstellen. Aber das führt selten zu etwas Gutem. Das baut nämlich einen Druck auf und dieser Druck drückt den anderen weg. Er wird sich nicht verändern, wenn du ihm ständig sagst, du musst dich verändern. Das funktioniert einfach nicht. Da ist die menschliche Psyche so gestrickt, dass sie auf Druck mit Gegendruck reagiert und genau das nicht macht, was du möchtest. Und deswegen steckt eine große Kraft darin, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Sie einfach anzunehmen und vielleicht zu sagen, okay, mein Kind geht jetzt nicht den Weg, den ich mir vorgestellt habe. Aber das ist sein Weg. Und das sind die Fehler, die er vielleicht machen muss, um seinen Weg gehen zu können. Und ich akzeptiere das. Habe ja auch meine Fehler gemacht. Und ich nehme ihn so an, wie das Kind eben ist. Und diese Akzeptanz, die schafft einen Raum. Einen Raum, in dem Veränderung möglich ist. Es ist nicht, dass wir dann dadurch durch die Hintertür ihn verändern. Aber es gibt die Möglichkeit dann, dass Gott an ihm arbeiten kann. Dann gehen wir nicht dazwischen mit unserem Druck und unserem Gemecker und du musst, was das häufig blockiert. Sondern wenn wir Menschen so akzeptieren, wie sie sind, dann haben sie die Chance, sich selber zu ändern und darauf zu hören und zu reagieren, was Gott sagt. Also es ist nicht unsere Verantwortung, Entscheidungen für andere zu treffen. Wir sind nicht für unsere Mitmenschen verantwortlich und schon gar nicht sollen wir Gott spielen und das Große und Ganze organisieren. Ist jetzt aber auch keine Ausrede dafür, dass wir nur passiv rumsitzen, sondern wir haben natürlich auch unsere Verantwortung. Das sind Entscheidungen, die musst du treffen. Und da geht es darum, dass du das tust, was vor Gott richtig ist. Du hast auch Verantwortung und diesen Schritt, den sollst du gehen. Also, du bist nicht für alles verantwortlich, für manches aber schon. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass immer alles toll und harmonisch läuft. Es geht auch gar nicht, weil da sind so viele Faktoren für verantwortlich, dass es gar nicht in deiner Macht liegt. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist auch nicht deine Aufgabe oder deine Verantwortung, dass ein bestimmtes Ergebnis herauskommt. Auch das kannst du ja nicht beeinflussen. Da gibt es ja ganz viele Faktoren, wie vielleicht ein Mensch wird oder wie sich eine Situation entwickelt. Das Ergebnis ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist nicht, wie sich dein Mitmensch verhält. Das ist seine Verantwortung. Aber du hast auch Verantwortung. Du bist verantwortlich. Und zuallererst bist du verantwortlich für dein eigenes Herz. Das ist deine erste und primäre Verantwortung. Was passiert in deiner Seele, in deinem Herzen? Also wie reagierst du auf das, was so von außen auf dich einströmt? Du bist verantwortlich dafür, dass sich keine Bitterkeit in deinem Herzen festsetzt. Wenn dich vielleicht jemand verletzt hat oder dir etwas nicht gefällt, wie es läuft, ärgert man sich ja oder ist erstmal verletzt und zieht sich zurück. Aber es ist deine Aufgabe, dass daraus nicht ein Baum von Bitterkeit wächst und du eine Person nur noch unter diesem Gesichtspunkt siehst, was sie falsch macht. Oder eine Situation so völlig resigniert gegenüberstehst, dass du sagst, das ist alles Mist. Unsere Aufgabe besteht darin, uns immer wieder an Gott zu wenden und von ihm eine neue Sicht zu erhalten. Und wenn wir das mal nicht können, dann ist unsere Verantwortung darin, darum zu bitten. Und zu bitten, Gott, schenk mir doch eine neue Sicht, richte mich wieder neu auf dich aus. Unsere Verantwortung besteht darin, immer wieder zu vergeben. Und zu schauen in das Herz, in mein eigenes Herz und zu sagen, da hat sich was festgesetzt. Und das ist nicht gut. Und es ist meine Verantwortung, das auch vors Kreuz zu legen. Und zu sagen, Jesus, du hast mir vergeben und ich möchte meinem Nächsten vergeben. Unsere Verantwortung besteht darin, einen liebevollen Blick auf unsere Mitmenschen zu behalten. Das heißt nicht, alles schön zu reden und zu sagen, die machen alles richtig. Stimmt ja nicht. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, in Bitterkeit und Negativität auf andere zu schauen. Es ist unsere Verantwortung, dankbar zu sein. Dankbar zu sein bedeutet ja, dass ich nicht nur das Negative sehe. Das ist ja so unsere Tendenz. Aber es ist die Verantwortung, die du hast, dass du auch das Positive wahrnimmst. Und nicht nur schaust auf die 3 Sachen, die nicht stimmen, sondern mal dankbar bist für die 100 Sachen, die stimmen. Die super laufen, wo es dir richtig gut geht, dass du Gott dafür dankst, damit sich dieser Fokus verschiebt und diese drei Sachen nicht zu 100% werden und die 100 Sachen zu 3%. Das ist unsere Verantwortung, unser eigenes Herz. Wenn wir das, was wir jetzt gehört haben, praktisch umsetzen wollen, gibt es dazu ein gutes Mittel, ein gutes Werkzeug, und zwar ein Gebet. Ein Gebet, was wir verinnerlichen können, auswendig lernen können und immer wieder auch von Herzen sprechen können. Und dieses Gebet wird uns genau auf diesen Pfad führen, der uns hilft, Dinge abzugeben und dann auch auf unser Herz zu schauen und dort eben gemäß dem, was Gott uns sagt, zu leben und so auf das Leben zu blicken. Das Gebet ist so wichtig und so gut, dass ich euch das hier als Folie mitgebracht habe. Ich werfe ja in aller Regel nur Bibelverse an. Das steht nicht in der Bibel, aber es hat fast die Qualität eines Bibelverses. Und wenn du das Vaterunser schon kennst und du hast auf deiner Festplatte noch Platz für ein weiteres Gebet, das solltest du meiner Meinung nach lernen. Es geht um das Gebet der Gelassenheit, ein Gebet um Gelassenheit. Und es lautet wie folgt: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Gebet beginnt mit der Bitte um Gelassenheit. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ist vielleicht so ein bisschen gegen unsere Intuition, weil wir sagen würden, ja, lass doch erstmal gucken, was wir selber weggeschafft kriegen. Wir machen erstmal das, was wir können, und was dann übrig bleibt, sozusagen als letzte Option, das können wir dann ja in Gottes Hände geben und sagen, da kümmer du dich rum. Aber das Gebet in seiner geistlichen Weisheit beginnt mit dem Gebet um Akzeptanz. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Denn Akzeptanz ist keine Resignation. Geht nicht darum zu sagen, ja, ich stecke den Kopf in den Sand und deswegen lasse ich es einfach so laufen. Da steht die Akzeptanz ja manchmal so im Verdacht, ne? Akzeptanz ist gleich Resignation. Ist es aber nicht. Sondern Akzeptanz setzt Kräfte frei. Wenn du die Situation so akzeptierst, wie sie ist, dann arbeitest du nicht mehr gegen an. Dann drückst du nicht mehr ständig dagegen und drückst es weg. Und dann bekommst du plötzlich sehr viel Kraft, weil es enorm unterbewusst Kraft braucht und Kraft in Anspruch nimmt, wenn ich meine Situation nicht so akzeptiere, wie sie ist. Aber in dem Moment, wo ich sage, Herr, schenk mir die Gelassenheit, das so hinzunehmen, wie es ist, auch wenn es nicht so ist, wie ich es mir wünsche, aber hilf mir die Gelassenheit, das anzunehmen, dann wird plötzlich Kraft freigesetzt. Und du erhältst auch einen neuen Blick auf die Situation. Du siehst plötzlich viel, viel klarer, weißt, was du zu tun hast. Wenn du dir immer einredest, nein, das darf so nicht sein, das ist so nicht, das kann nicht wahr sein, dann wirst du auch niemals eine Lösung dafür finden. Wir finden häufig keine Lösung für unsere Probleme, weil wir sie gar nicht annehmen, weil wir sie gar nicht akzeptieren und immer damit beschäftigt sind, sie wegzudrücken. Aber wenn du das einmal sein lässt, diesen Widerstand, und stattdessen sagst, schenk mir Gelassenheit, dann kriegst du Kraft und dann kriegst du auch einen weiteren Blick. Und plötzlich weißt du, was du zu tun hast. Und dann können wir beten. Beten um Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Es geht hier darum, dass Gott uns zeigt und die Kraft gibt für einen ganz konkreten Auftrag. Es geht nicht darum, die Situation komplett zu lösen und schon gar nicht andere irgendwie die Entscheidung abzunehmen. Es geht genau darum, das zu tun, was ich jetzt tun soll, den kleinen, aber so wichtigen Schritt zu tun, den Gott mir zeigt. Dabei bist du nicht für das Resultat verantwortlich. Wenn Gott dir jetzt einen Schritt zeigt und dir den Mut gibt, etwas zu tun, geht es nicht darum, dass sich das dann löst. Du bist dafür nicht verantwortlich. Du bist verantwortlich für das, was du tun musst. Und du bist verantwortlich dafür zu beten, dass du den Mut und die Kraft kriegst, das zu tun, was dein konkreter Auftrag in dieser Situation ist. Jesus zu fragen: Herr, ich habe das an dich abgegeben. Ich weiß, dass ich das nicht regeln kann. Aber was soll ich jetzt tun? Was ist der Schritt, den du mir empfiehlst, den du mir sagst? Den möchte ich gehen. Dafür brauche ich den Mut. Und dann geht es darum, zu beten um Weisheit. Die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn es wird immer wieder so diese Versuchung kommen, dann doch für andere die Sachen zu regeln und doch sich den Schuh anzuziehen und wieder die ganzen Steine auf seinen Rucksack zu legen. Und darum lehrt uns dieses Gebet, dass wir immer wieder fragen: Herr, ist das meine Verantwortung oder ist das Gottes Verantwortung oder die Verantwortung meiner Mitmenschen? Dafür brauchen wir Weisheit, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, damit wir nicht in die Sorgenfalle wieder reinrutschen. Dieses Gebet, wenn wir es verinnerlichen und immer mal wieder sprechen in Situationen, wird es uns segnen. Auf ganz vielen Bereichen und Ebenen unseres Lebens. Auch hier im Miteinander in unserer Gemeinde. Denn Gemeinden können sehr eng werden, wenn man sich gegenseitig nicht Raum lässt und immer Verantwortung für den anderen übernehmen will. Es gibt so Gemeinden, da haben sich Leute dafür oder fühlen sich dazu berufen, dass sie anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die wedeln dann mit dem Zeigefinger und sagen: Das stimmt hier nicht und hier musst du was anderes machen und das ist hier so nicht in Ordnung und der Gemeindeleiter muss dies machen und der Pastor muss jenes machen. Und das ist ziemlich stressig. Das ist stressig für die Leute, die das machen, weil sie ständig irgendwas sehen und ständig dabei sind. Und das ist auch stressig für die Leute, die das hören, weil so funktioniert geistliches Wachstum nicht. Geistliches Wachstum funktioniert nicht so, dass jemand anders kommt und sagt: Das musst du aber so und so regeln. Sondern geistliches Wachstum funktioniert, indem ich etwas erkenne, indem ich selber in meinem Herzen verstehe: Ja, das ist falsch, was ich mache, und das ist richtig, was Gott mir zeigt. Und wenn wir dieses Gebet auch für unsere Gemeinschaft nutzen, dann entsteht eine Freiheit, wo jeder weiß, was seine Verantwortung ist, diese Weisheit zu unterscheiden. Meine Verantwortung in der Gemeinde ist, dass ich eine positive, dankbare Haltung, eine Grundhaltung gegenüber meiner Gemeinde habe. Heißt nicht, dass man nicht Sachen anmerken soll und auch mal konstruktive Kritik üben, aber es geht um diese Grundhaltung, dass man dankbar ist. Unsere Verantwortung ist, dass wir liebevoll mit unseren Geschwistern sind und sie mitnehmen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs sind oder wenn sie vielleicht am Wegesrand ein bisschen rumbummeln, dass wir sie trotzdem lieb haben und sagen: Das gehört dazu, dass Menschen auch mal langsamer gehen oder mal eine Pause einlegen auf ihrem geistlichen Weg. Unsere Verantwortung ist es, dass wir uns fragen: Wo kann ich mitarbeiten in der Gemeinde? Was ist meine Gabe? Was ist meine Verantwortung? Wo soll ich mich einsetzen? Das ist meine Verantwortung. Und dann lasse ich den anderen ihre Verantwortung, dass sie sich geistlich entwickeln, dass sie ihre Entscheidung treffen. Das gebe ich ab. Und wiederum ist es dieses Gebet, was uns dabei hilft. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da wird ja eine bestimmte Haltung mit ausgedrückt. Und diese Haltung hatte auch Georg Neumark. Georg Neumark hat dieses Gebet wahrscheinlich nicht gekannt und nie gebetet, aber er hat das Prinzip verstanden und nicht nur verstanden, er hat es gelebt. Georg Neumark lebte im 16. Jahrhundert während einer ganz schweren und schrecklichen Zeit in Deutschland, nämlich während des Dreißigjährigen Krieges. Und das war ein grausamer Krieg. Er war deswegen so grausam, weil dieser Krieg sich quasi dadurch finanziert hat, dass die Söldnerheere die Zivilbevölkerung ausgeplündert haben. Also die Fürsten und Könige hatten irgendwann kein Geld mehr, ihre Soldaten zu bezahlen. Haben sie gesagt: Okay, machen wir es so, ihr erobert hier meinetwegen dieses Niedersachsen, und dafür dürft ihr da die Dörfer plündern, dann kriegt ihr euren Sold auf diese Weise. So lief das dann zum Schluss und das war grausig für die Zivilbevölkerung. Und in dieser Zeit lebte Georg Neumark und er erlebte genau dieses Schicksal. Seine Heimat Thüringen wurde ausgeplündert, sodass er fliehen musste und er floh nach Königsberg. Die Flucht dahin war grässlich, er wurde mehrfach ausgeraubt und er kam völlig verarmt da in der Stadt an. Aber in Königsberg, da wendete sich sein Schicksal. Da fand er nämlich eine Einstellung als Hauslehrer bei einer reichen Familie und plötzlich hatte er ein gutes Einkommen und er war in Sicherheit. Die Stadt war geschützt. Und das war ein Riesenprivileg in der damaligen Zeit, ein vernünftiges Einkommen zu haben und sicher zu sein vor diesen Söldnerheeren. Und das hat Georg Neumark als große Dankbarkeit empfunden. Er war sehr dankbar Gott gegenüber. Und aus Dankbarkeit hat er ein Lied geschrieben zu Gottes Ehre. Und dieses Lied ist, man kann sagen, eine Interpretation oder eine andere Formulierung von genau diesem Gebet. Und dieses Lied, da heißt es in der ersten Strophe: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Das ist das Lied, was er anlässlich seiner Situation geschrieben hat und das wollen wir jetzt gemeinsam miteinander singen.